Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde im Mutterhaus. Wir freuen uns ganz sehr, dass Sie zu dieser besonderen Bibelstunde gekommen sind. Besonders ist sie aus dem Grund, weil der bekannte Choral Jesu, meine Freude in der Vertonung von Johann Sebastian Bach in dieser Stunde im Mittelpunkt stehen wird. Und besonders ist diese Bibelstunde auch deshalb, weil wir sie zu zweit halten werden. In einem ersten Teil werden wir mit Schwester Christel zusammen auf die Choralsätze hören, zu denen sie uns dann auch wertvolle Erklärungen geben wird. Und in einem zweiten Teil sage ich Ihnen ein klein wenig noch etwas dazu, was mir an diesem Choral wichtig geworden ist. Aber zunächst lassen Sie uns singen miteinander, und zwei Strophen aus einem Lied, in dem es auch um die Freude geht. Wir bekümmern uns nicht, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, bevor ich noch etwas zu Johann Frank, dem Liederdichter, sage, möchte ich noch beten. Und Herr Jesus, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass wir jetzt diese Zeit miteinander haben dürfen, um uns mit dir zu beschäftigen, um uns erfreuen zu lassen, auch durch diesen Choral, durch das, was er beinhaltet, auch an geistlichem Gut. Wir möchten dir danken, Herr, dass die Freude an dir unsere Stärke sein darf und dass du uns ganz neu auch in dieser Stunde jetzt dazu mitnehmen willst, dass unsere Freude an dir wieder ganz neuen Aufschwung bekommt. Sei du segnend jetzt in unserer Mitte. Amen. Ja, Johann Frank, der Liederdichter, er wurde 1618, also zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, in Guben in der Niederlausitz geboren. Er wurde nur 59 Jahre alt, starb 1977 und er verlor schon als Zweijähriger seinen Vater. Frank wurde dann von seinem Onkel, einem Stadtrichter, adoptiert, der ihn dann auch später förderte, sodass er in Königsberg an der Universität dort Rechtswissenschaften studieren durfte. Neben seinem Beruf als Rechtsanwalt und späteren Bürgermeister in seiner Heimatstadt Guben war Frank ein hochgeachteter Dichter seiner Zeit. Er schrieb viele weltliche, aber auch religiöse Gedichte und Lieder. Und Johann Sebastian Bach komponierte 14 Vertonungen von sieben seiner Texte. Und heute nun wollen wir auf die bekannteste Vertonung miteinander hören. Und damit würde ich an dich übergeben, Schwester Christel. Jesu, meine Freude. Das hat uns Schwester Christel gerade in dieser Motette von Johann Sebastian Bach wirklich eindrücklich nahegebracht. Aber ich habe mich gefragt, dürfen wir uns denn angesichts all der Nöte in dieser Welt überhaupt noch freuen? Darf man da überhaupt noch von Freude reden? Vielen Menschen ist in den vergangenen Wochen und Monaten die Freude am Leben vergangen. Zumindest wurde sie stark eingeschränkt oder getrübt. Und vielleicht gehört auch der eine oder andere in unserer Mitte dazu. Um uns her wurde blühendes Leben ausgelöscht. Hab und Gut wurden vernichtet, wenn wir an die Menschen im Ahrtal denken, die so vieles, die fast alles verloren haben. Oder wenn wir an die Corona-Opfer denken, die diese Pandemie schon gekostet hat. Um leben zu können, braucht der Mensch Freude. Freude ist ein durch nichts zu ersetzendes Lebenselixier. Und wirkliche, bleibende Freude, die finden wir nur in Gott, in seinem Wort und in Jesus. In vielen Liedern haben Menschen durch die Jahrhunderte hindurch ihre Freude an Gott besungen. Fällt Ihnen gerade ein Lied dazu ein? In dir ist Freude in allem Leide, genau. Oder Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Oder was wir vorhin gesungen haben, wir bekümmern uns nicht. Oder Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden. Im Mutterhaus hat man früher oft das Lied gesungen, mein Freudenquell, der nie versiegt. Die Freude am Herrn, die ist eine Freude, die erfahrbar ist auch im Leid. Die nicht an Umstände und nicht an irgendwelche Glücksmomente in unserem Leben gebunden ist, sondern an den großen Freudenmeister, der auch im Leid und im Leiden unsere Freude ist und sein will. Auch Johann Frank lebte aus dieser Freude und von dieser Freude. Das sehen wir in seinem Lied. Und er beginnt in Strophe 1 mit drei Bekenntnissen. Und die wollen wir uns jetzt noch ein wenig miteinander anschauen. Jesu, meine Freude, Jesu, meines Herzens Weide und Jesu, meine Zier. Zum Ersten, Jesus, meine Freude. Können wir es auch so bezeugen? Oder haben wir unsere Freude an die Umstände gebunden, in denen wir leben und sind deshalb oft so freudlos? Gott hat unsere Seele bei unserer Bekehrung zur Freude erlöst. Und von Herzen konnten wir damals in das Lied einstimmen. In dir, Herr Jesus, fand mein Herz. Und nur in dir allein den lang gesuchten Friedensort und Freude nach der Pein. Mein Herz ist voller Dank und Glück, ich juble es laut hinaus. Es ist kein Name in der Welt, der mir Genüge gibt. Ich finde meine Freude nur in dem, der mich so liebt. Jesus möchte, dass diese Freude des Anfangs uns durch unser ganzes ferneres Leben hin begleitet, dass die Freude an ihm unsere Stärke bleibt. Er will uns Quelle überfließender Freude sein, aus der wir leben, ein Freudenquell, der nie versiegt. Und einmal werden wir diese Freude ohne Trübsal erleben, wenn wir das Endziel unseres Glaubens erreicht haben und für immer bei Jesus sind. Aber auch das ist eine Tatsache, dass bis dahin unsere Freude immer wieder angefochten sein wird und vielleicht sogar zugeschüttet sein kann durch sogenannte Freudenhemmer, wie ich es einmal nennen möchte. Es können Sorgen sein, Kummer, Überarbeitung, Müdigkeit. Es kann Neid sein, der aus dem Vergleichen mit anderen kommt. Es kann unvergebene Schuld sein oder ein Leben in unversöhnten Beziehungen oder noch ganz andere Dinge. Auch Johann Franks Freude an Jesus war angefochten. Es wird deutlich in den Strophen 2 bis 5. Er führt es nicht unbedingt näher aus. Er spricht von Satan, er spricht auch von Feinden, von Anfechtungen, die ihm durch Elend, Kreuz, Schmach, Leiden, Tod und eitlen Ehren zu schaffen machen. Wie begegnete Johann Frank seinen Anfechtungen? Er begegnete ihnen, indem er sich bei Jesus barg. Wir haben es gerade gehört, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Bei Jesus wusste Frank sich geborgen, sicher vor allen Anläufen des Feindes. Der Feind weiß ja so gut um unsere Schwachstellen und versucht uns immer wieder an diesen Punkten zu Fall zu bringen. Aber auch für uns ist dieser Bergungsort jederzeit zugänglich. Das war eins, was ich bei Frank entdeckte. Er barg sich bei Jesus. Und das andere ist die Dennoch-Freude. In der letzten Strophe seines Liedes, und ich denke, wir kommen nachher noch dazu, da singt er ja, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Es gibt eine Freude, die sich durchsetzt, auch in tiefer Traurigkeit. Und es ist die Dennoch-Freude, die sich an Jesus klammert. Könnt ihr auch Asaf hier nennen, der in seiner Anfechtung sagen konnte, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit, trotzdem meines Herzens Trost und mein Teil. Kummer und Bekümmertsein sind da, sind Tatsachen, aber Jesus ist auch da. In ihm haben wir einen unveränderlichen Grund zur Freude. Und deshalb dürfen wir auch von Freude reden heute, obwohl viel Kummer und viel Leid in dieser Welt ist. Aber vielleicht fragen wir uns auch, wie finden wir denn zur Freude am Herrn? Oder vielleicht müssen wir auch sagen, wie finden wir wieder zur Freude an ihm? Ich habe die Frage für mich so beantwortet, indem ich mir bewusst mache, was ich an Jesus habe, was er mir sein will, was er für mich getan hat. Ja. Und da hilft mir einfach die Beschäftigung mit seinem Wort. Wenn wir an David denken, was konnte David in seinen Psalmen alles über seinen Herrn sagen? Der Herr ist mein Hirte, der Herr ist meines Lebens Kraft, er ist meine Stärke, mein Licht, mein Heil, mein Bergungsort, meine Zuflucht, meine Burg. Davids Freude wurzelte in der Gemeinschaft mit seinem Herrn, in seiner Beziehung zu ihm. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle, so bekennt er es im Psalm 16. Unsere Frage war ja, wie finden wir wieder zur Freude am Herrn? Vielleicht müssen wir auch manches in unserem Leben ausräumen, was uns die Freude an ihm rauben will. Auch David war es wichtig, keine Sünde in seinem Leben bestehen zu lassen. Wir dürfen einander Gehilfen zur Freude sein. Ist das nicht wunderbar? Eine wunderbare Aufgabe, indem wir unseren Blick nicht auf das Niederziehende in uns und um uns herum richten, sondern auf den großen Freudenmeister und unsere Seele imprägnieren mit Lobpreis und Dank und mit den Worten von Habakuk sprechen: Ich aber will mich im Herrn freuen und frohlocken über den Gott meines Heils. Lassen Sie uns inmitten einer freudelosen und freudeleeren Welt die Freude am Herrn ausstrahlen. Diese Freude am Herrn, die sei unsere Stärke. Es war das erste Bekenntnis. Aber Frank fährt in der ersten Strophe auch noch fort: Jesu, meines Herzens Weide. Und da habe ich mich gefragt, woran weiden wir uns denn eigentlich? Ich denke manchmal an erschreckenden Dingen. Wir weiden uns oft am Unglück und am Versagen anderer. Wir weiden uns an unserem Selbstmitleid oder an Verletzungen, die wir erlitten haben. All das, denke ich, kennen Sie auch und vielleicht noch ganz andere Dinge. Vertrauter oder Bekannter ist sicherlich das Wort Augenweide. Ich denke, Herzensweide ist uns in unserem Alltag nicht so ein Begriff, mit dem wir umgehen, aber eine Augenweide. Und eine Augenweide, ich denke, da wissen wir, was damit anzufangen. Das kann ein festlich gedeckter Tisch sein. Das kann ein herrliches Mittagessen sein, das uns Appetit macht. Das kann ein Sonnenblumenfeld sein oder ein Sonnenuntergang am Meer oder herrliche Wolken am Himmel. Aber meine Frage nochmal: Kennen wir auch eine Herzensweide? Was macht unser Herz, unsere Seele eigentlich satt und zufrieden? Ist Jesus unseres Herzens Weide? Ist er der, der uns satt macht? So wie David in Psalm 17 betet: Lass mich satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Schafe müssen geweidet werden. Und sie sind auf Wasser angewiesen. Und dazu sucht der gute Hirte auch die besten Weideplätze für sie aus und führt sie zu Wasserquellen. Gott sagt in Hesekiel 34, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern. Und der gute Hirte sagt in Psalm 23, oder vom guten Hirten heißt es in Psalm 23, er weidet mich auf grünen Auen, er führet mich zum frischen Wasser und er erquicket meine Seele. Ich möchte an der Stelle nochmal anknüpfen an dem schon vorhin zitierten Lied, mein Freudenquell, der nie versiegt. Vielleicht ist unser Freudenquell zwar noch nicht versiegt, noch nicht ganz versiegt, aber am Vertrocknen. Es kann immer wieder einmal sein. Dann will uns Jesus, der gute Hirte, an der Hand nehmen und auf seine Weide und zu seinem Lebenswasser führen. Dazu müssen wir uns Zeit nehmen, auch Zeit, uns zu lagern zu seinen Füßen, so wie wir es von der Maria lesen. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon sagt, wenn wir uns zu seinen Füßen lagern, finden wir Ruhe und Genuss, Nahrung und Erquickung, Frieden und Stillung aller Bedürfnisse. Denn unser guter Hirte ist der allmächtige Herr. Er verfügt über alles, was den Seinen zum Guten dienen soll. Er selbst gibt mir das Brot des Lebens, an dem ich mich sättigen darf. Er selbst ist das Brot des Lebens. Jesus lädt uns ein, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Erquickung, er erquicket meine Seele. Erquickung bedeutet Belebung, Erfrischung, Erneuerung, Zurechtbringung, wieder aufgerichtet werden. Wir brauchen täglich diese Erquickung durch unseren Herrn, sein Reden zu uns. Wir brauchen es, dass seine Lebensströme uns durchströmen, damit wir anderen auch Erquickung und Stärke sein können. Und Erquickte werden wir durch die Beschäftigung mit seinem Wort. David kann sagen, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Die auf ihn sehen, die werden erquickt werden, betet er in Psalm 34. Und in Psalm 143, Vers 11 lesen wir die Bitte, Herr, erquicke mich um deines Namens willen. Ich habe den Eindruck, dass wir dieses Erquicktwerden von Jesus in unseren Tagen mehr brauchen als vieles andere. Er vermag uns zu erquicken wie niemand sonst. Komm noch zum dritten Bekenntnis, das in Strophe 1 zu finden ist. Dort sagt Johann Frank, Jesu meine Zier. Jesu meine Zier. Zier ist ja ein heutzutage wenig gebräuchliches Wort. Ich denke, vertrauter ist uns in unserer Umgangssprache noch das Wort Zierde. Aber was es bedeuten soll oder was es uns sagen will, das ist, glaube ich, verständlich. Wir sind ja von Jugend auf bestrebt, uns mit etwas zu schmücken. Wir wollen auffallen, wir wollen schön sein, sei es durch eine klangvolle Stimme, sei es durch modische Kleidung, durch tolle Frisuren, durch einen interessanten Schmuck. In der Schule wollen wir glänzen und uns schmücken mit guten Noten. Im Sport vielleicht mit Urkunden, mit Medaillen und vielleicht sogar mit Pokalen. Im Beruf strebt man nach Titeln, nach Auszeichnungen. Und manchmal ist so, dass man sich auch gerne mit fremden Federn schmückt. Ich muss sagen, ich kenne das gut aus meinem Leben. Und ich habe verhältnismäßig lange gebraucht, bis ich mich fragte, was bringt mir das denn alles am Ende meines Lebens? Braucht mein Leben nicht eine andere Ausrichtung? Graf Zinzendorf hat es auf den Punkt gebracht, was es bedeutet, Jesu meine Zier. Wenn er in seinem Lied sagt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werd ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunden rot. In der Beschäftigung mit dem Hebräerbrief ist mir ganz neu groß geworden, was es Jesus gekostet hat, uns dieses Ehrenkleid mit seinem Blut und mit seinem Leben zu erwirken. An anderer Stelle ist auch mal von einem Mantel der Gerechtigkeit die Rede oder von den Kleidern des Heils. Ich will eigentlich immer das Gleiche sagen. Ich lese gerade eine Stelle noch aus dem Hebräerbrief dazu, wo das deutlich wird, was es Jesus gekostet hat. Hebräer 5, Vers 7 bis 9 heißt es, Jesus hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Gebet mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte und ist auch erhört und befreit worden von dem Zagen. Und obwohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und so zur Vollendung gelangt ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus wurde durch Leiden hindurch vollendet. Und so ist er zum Urheber unseres Heils geworden. Halten wir es einfach noch einmal für uns fest. Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ. Was uns schön macht und was uns angenehm macht vor unserem himmlischen Vater, das sind nie unsere Anstrengungen, nie wir selber, nie unsere sympathische Art oder unsere guten Leistungen, sondern das ist Jesus und was er für uns getan hat. Und auch der Raum, den wir ihm lassen, in unserem Leben uns immer schöner, das heißt immer mehr auch in sein Bild verwandeln zu dürfen. Und was uns schön macht, das ist auch die Dankbarkeit darüber, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Das macht unser Gesicht, unser Leben, unser Reden schön. Und so dürfen wir einmal ohne Runzeln und ohne Flecken vor unserem Herrn stehen, eingehüllt in das Kleid seiner Gerechtigkeit. Dann wird alles Störende, alles Anstößige, alles Verdammenswerte zugedeckt sein. So wie wir es vorhin so eindrücklich gehört haben, nichts, nichts, überhaupt nichts Verdammenswertes ist mehr an uns. Ich möchte noch einmal kurz zum Anfang zurückkehren. Jesu, meine Freude. Einmal, sagte ich schon, wird diese Freude vollkommen sein, wenn wir das Endziel unseres Glaubens erreicht haben und für immer bei Jesus sind in der Ewigkeit. Es ist also zum einen die Freude am Herrn und zum anderen oder zugleich auch die Freude auf den Herrn, auf sein Wiederkommen, auf unser bei ihm sein dürfen, auf eine Gemeinschaft mit ihm, wie sie tiefer und schöner nicht sein wird, die unser Leben hier schon bestimmen und erfüllen darf. Es ist eine Freude, die mit keiner irdischen Freude zu vergleichen ist. Petrus kann sie nur mit einem Jubeln beschreiben, mit einem Jubeln aus unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Noch sind wir nicht am Ziel, noch leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Noch leben wir in der Vorfreude auf diesen Tag, aber wir haben Jesu verlässliche Zusage: Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ja, das waren meine Eindrücke zu diesem Choral und jetzt übergebe ich es dir gerne wieder. Ja, ich würde jetzt einfach noch beten. Herr Jesus, hab so vielen Dank, dass auch durch solche Lieder uns etwas ins Herz hineingesagt wird. Nicht nur durch Worte, sondern auch durch diese Töne. Hab so herzlichen Dank, dass wir jetzt mit diesem Lied auch in die neue Woche starten dürfen. Mit dieser Freude im Herzen, dass du unsere Freude bist und sein willst und bleiben willst. Dass wir uns einmal freuen dürfen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn alles Leid und alle Schmerzen und der Tod überwunden ist und wir bei dir sein können in Ewigkeit. Aber wir können es uns noch gar nicht vorstellen. Aber danke, Herr. Danke, dass diese Freude auch jetzt mitten in der Zeit, in der wir leben, uns bestimmen darf. Dass wir als Freudenboten unterwegs sein dürfen. Dass wir einander Gehilfen zur Freude sein können. Danke, dass wir uns dazu auch gegenseitig ermutigen können. Und danke, dass wir uns dir jetzt auch für diese vor uns liegende Woche wieder anbefehlen dürfen. Danke, dass du mit uns gehst, mit jedem Einzelnen, Herr. Amen. Ja, es bleibt mir noch, dass ich Sie einladen darf, auch für den kommenden Sonntag wieder zur Bibelstunde hier im Mutterhaus. Schwester Friederike Kehnl wird sie halten. Dann wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass in 14 Tagen keine Bibelstunde ist, weil wir da unseren Mutterhaustag hier feiern. Einladen darf ich auch noch zum 10. Seminartag am 20. November, es ist ein Samstag. Diese roten Prospekte liegen draußen am Ausgang, wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie sich doch gerne was mit. Und dann ist ja der 31. Oktober, sodass wir am Ausgang nachher für die Geburtstagskinder im Oktober noch einen kleinen Gruß bereit haben. Also wer im Oktober Geburtstag hatte, darf sich nachher am Ausgang bei Schwester Ida gerne einen kleinen Gruß mitnehmen. Ja, und dann wünsche ich Ihnen, dass die Freude am Herrn Ihre Stärke ist. Ich würde noch Jesus um seinen Segen für uns bitten. Er segne uns und behüte uns und lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er erhebt dein Angesicht auf uns und lass uns in deinem Frieden wieder unsere Straße fröhlich ziehen dürfen, weil du mitgehst und weil du dabei bist. Amen. Einen schönen Sonntag noch und eine gute Woche Ihnen.